Ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Bis dass wir dort sind, wo das noch ein bisschen mehr Sinn macht, geht es ein Moment. Ich kann euch einfach mal sagen, es gibt eine recht lange Einleitung und einen relativ kurzen Punkt nachher. Also ihr könnt ganz entspannt sein, es wird auch nicht sehr lang gehen. Und wollt ihr gerade ein bisschen weiterfahren? Merci Priska für die Umfrage, merci für die guten Gedanken. Wollt das ein bisschen versuchen zu strukturieren? Und wollt ihr weiter animieren, um zu überlegen, was bedeutet Freiheit für dich? Ich habe mal einmal in Wikipedia geschaut, was ist dort die Definition von Freiheit? Und ihr seht das auch auf dem Gottesdienstblatt sogar als Titel. Freiheit ist die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Optionen auszuwählen. Das ist wirklich eine gute Formulierung. Unterschiedliche Optionen, die man in Freiheit, eben ohne Zwang, kann auswählen. Und jetzt denkst du eben vielleicht bei diesem Thema an etwas, und das gehört jetzt alles in die Kategorie, die ihr vorhin genannt habt, vielleicht der ohne Chef, vielleicht, weiß ich nicht ganz genau, aber sonst gehört das alles in die Kategorie, wo du kannst auslesen zwischen verschiedenen guten Sachen oder Schritten. Und du tust dich nachher für das eine entscheiden. Und das ist das Auswählen von verschiedenen. Ihr seht es jetzt auch mit dem Smiley. Ich tue das so darstellen. Ich bringe ein paar Beispiele. Um körperlich fit zu bleiben, hast du verschiedenste Möglichkeiten. Und nehmen wir jetzt mal an, du bist ein Radfahrer, Radfahrerin, dann darfst du auslesen zwischen verschiedenen Velo, wo du nachher mit dem dich körperlich fit behalten willst. Und dann gibt es natürlich Sachen, die viel weniger von Tragweite sind in Sachen Entscheidungen. Wenn du zum Beispiel ein Joghurt kaufen willst, dann kannst du dir einfach mal überlegen, in welchem Laden kaufe ich das. Und nachher hast du vielleicht eine ganze Wange von 100 verschiedenen Sorten, Variationen, die du darfst auslesen, was jetzt du möchtest. Und vielleicht am Morgen ganz sicher, du hast dir überlegt, was legst an, für hierher zu kommen. Hast du sogar eben zuerst müssen dürfen entscheiden, bleibe ich im Bett liegen oder komme ich hierher? Schön, dass du so entschieden hast, dass du gekommen bist, dass du im Livestream bist, dass du nachschaust. Ja, ihr seht, wir haben ganz, ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und so redet man zu Recht auch manchmal von der Qual der Wahl. Laut dem Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel treffen wir täglich 20'000 Entscheidungen. 20'000 jeden Tag. Unglaublich. Manchmal habe ich die Freiheit, Entscheidungen, relativ einfache Entscheidungen zu treffen oder eben Entscheidungen zu treffen von grosser Tragweite. Zum Beispiel Berufswahl. Oder Partnerwahl. Oder wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, im Blick auf die Ewigkeit, die allerwichtigste Entscheidung. Und zwar, wie begegne ich dem Jesus, wo, wir haben es gefeiert vor einer Woche, wo am Kreuz gestorben ist, wo alle Schuld von allen Menschen auf sich genommen hat. Nehme ich das Vergebungsangebot an. Lade ihn ein in mein Herz. Lasse ich ihn wirken in mir innen. Entscheidungen von unterschiedlicher Tragweite. Ich bin immer noch bei der Frage, an was denkst du beim Stichwort Freiheit? Und ja, manchmal haben wir auch die Wahlmöglichkeit, zwischen guten Sachen zu entscheiden oder schlechten Sachen. Vielleicht sogar sündigen Sachen. Und es ist Reife und es ist eben Freiheit, wenn wir ohne Zwang entscheiden. Und wie heilsam für uns und für andere, wenn wir in Freiheit das Gute, das Gesunde wählen. Und nicht immer haben wir optimale Optionen. Da ist mir so ein bisschen der Alltag zu Sinn gekommen. Im Haushalt müssen einfach auch die Arbeiten da werden, die nicht so attraktiv sind. Und die Option, dass sich einfach alles selber reinigen und dass die gebratenen Hähnchen mehr ins Maul fliegen, die gibt es mindestens bei mir nicht und wahrscheinlich bei euch auch nicht. Und so haben wir zwar immer die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen, aber vielleicht nicht immer die Möglichkeit, eben das gebratene Hähnchen, das fliegt. Ja, im Geschäft, wir haben es auch schon ein bisschen gehört, musst du dich an den Weisungen vom Haus halten. In der Schule musst du einer Lehrerin, einem Lehrer folgen. Und der Lehrer muss den Eltern folgen. Und selbst der Bundesrat hat nicht die völlige Freiheit. Muss sich ein Gesetz halten, Vorschriften. Man wird genauestens beobachtet als Bundesrat vom Parlament und von Prüfstellen und von den Medien, Gott man alles korrekt macht. Und ja, per Definition eben, man hat Freiheit, aber sie sind nicht grenzenlos. Man kann aus dem Haushalt ausziehen, man kann die Stelle künden, eben, man kann aktiv werden, man kann etwas unternehmen. Man kann ärztliche Empfehlungen in den Wind schlagen. Aber ob das alles immer richtig ist, ist einfach die Frage. Auf jeden Fall erfordern Entscheidungen und je von grösserer Tragweite das sie sind, erfordern sie mehr Kraft. Und vielleicht kommt ihr jetzt, und wir sind gerne noch beim Thema, was kommt ihr in den Sinn, beim Thema Freiheit. Vielleicht kommt ihr zuerst Ärger Sinn über Menschen, die sich Freiheiten rausnehmen. Und die damit dir, vielleicht sogar, deine Freiheiten einschränken. Zum Beispiel der Nachbar, der feiert bis am späten Abend ein fröhliches Fest draussen, auf dem Garten, Sitzplatz und du möchtest schlafen, weil du bist Bäckerin oder Bäcker, du musst extrem früh auf. Ja, das sind unterschiedliche Bedürfnisse, die hier Menschen haben, berechtigte Bedürfnisse, beidseits. Und jetzt hast du die Freiheit, wie du jetzt auf das reagierst, ja, ob du dich einfach nur ärgerst, zur Weiss geschaut und noch viel weniger kannst einschlafen. Ob du ein Stück weit Verständnis hast, wie dass du mal ein Gespräch führst, ein gewinnendes Gespräch, wo idealerweise beide können damit leben können, da hast du Freiheiten. Und vielleicht ärgern dich Menschen, die sich Freiheiten rausnehmen, die du mit deinem Gewissen nicht kannst vereinbaren. Und in solchen Situationen fühlst du dich vielleicht wie bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie der daheim gebliebene Sohn. Er hat gesehen, wie der Anger, sein Bruder, sich alle Freiheiten nimmt. Er lässt sich sein Erbe auszahlen. Er tut alle Vergnügungen ausleben, bis er nichts mehr hat. Und kommt dann nachher verlumpet wieder zurück und ist dann dankbar, dass er wieder daheim darf sein. Und vielleicht gibt es dunkle Momente in deinem Leben, wo du fast ein bisschen neidisch bist über deine Brüder. Und du denkst, du hättest etwas verpasst. Und in diesem Moment bist du vielleicht nicht bewusst, durch was für eine Not, dass dein Bruder, der verlorene Sohn, durchgegangen ist, bis er wieder heimgekommen ist. Freiheit ist, zu entscheiden, ob du mit dem Weg, den dich Gott führt, zufrieden bist. Oder ob du neidisch und eifersüchtig auf andere schaust. Und vielleicht gibt es den Moment, wo du selber so einen ersten verlorenen Sohn bist. Wo du dir eine Freiheit nimmst, wo du dir eigentlich nach deinem Gewissen so das gar nicht kannst vereinbaren. Aber Gott ist gross. Er vergibt. In all den Menschen, die können, bei denen ist es aber anders. Die können nicht mehr auswählen. Also wenn ihr wieder die Definition vorne leset, jetzt oder Oberfolien. Die haben nicht mehr die Wahlfreiheit, zwischen verschiedenen Optionen herauszulesen. Die sind nämlich süchtig. Der Körper, der schreit nach der entsprechenden Substanz. Und ohne die ist er unausstehbar. Und er muss wieder Geld beschaffen, um zur nächsten Spritze zu kommen. Er muss sich wieder einen solchen Schuss geben, obwohl er genau weiss, dass ihn das Leben eigentlich kaputt macht. Und jetzt gibt es natürlich viel subtilere Gebundenheiten, wie eine solche Drogensucht. Gebundenheiten oder, um beim Thema Freiheit zu bleiben, Unfreiheiten. Irgendein zwanghaftes Verhalten im Bereich vom Essen, vom Trinken, sonstes Konsumverhalten. Und vielleicht ist es zwanghaft, ein ungesundes Gedankenwälzen von Unversöhnlichkeit, von Wut, Hass, Neid, Eifersucht. Und vielleicht kommt dir noch etwas ganz anderes zu Sinn. Dort, wo wir uns zwar noch in Freiheit verschlechten entscheiden, oder dort, wo wir eben gar nicht mehr entscheiden können und ihre Ungebundenheit innen sind, dort schränken wir uns ein. In dem von Gott für uns gewollten Leben in Freiheit. Wie wir es auch so schön im ersten Lied haben gehört. Und vielleicht bist du gebunden in selber begangenem Unrecht eben. Und es quälen dich heute Schuldgefühle. Da kann ich dir einfach nochmal zurufen, Johannes 8, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich habe es schon gesagt, Jesus hat gezahlt. Und Jesus hat den Tod besiegt und alle Kötter sind verrissen, wenn wir uns ihm unterstellen, wenn wir ihn einladen, dann kann er uns frei machen von Unfreiheiten, von Sucht, von Gebundenheiten. Und das lade ich herzlich dazu ein. Eine wichtige Freiheit, sich zu entscheiden, aus denen durch Jesus geöffnete Gefängnis rauszugehen, nicht drinnen zu bleiben. Jetzt kommen wir langsam zur Bibelstelle von heute. Und jetzt, wenn ich hier auf mein Skript schaue, ist die Hälfte schon vorbei, dass ihr ein bisschen einteilen könnt, von der Konzentration her. Wenn es darum geht, nicht fürs Schlechte oder fürs Sündige uns zu entscheiden, dann drängt sich natürlich die Frage auf, was ist schlecht, was ist Sünde und was ist nicht Sünde. Und nicht für alle ist da Grenze am gleichen Ort. von gesund und ungesund, von Sünd und nicht Sünd. Ein praktisches, körperliches Beispiel. Für dich ist Joggen gesund, sogar unglaublich wichtig, ärztlich empfohlen. Für andere wiederum, die dürfen das nicht machen, wegen der Gelenke. Oder wenn zum Beispiel jemand einen zu hohen Kaliumwert hat, dann ist sogenannte gesunde Nahrungsmittel, wie Dörrfrüchte, Salat, Vollkornbrot, ist nicht das Beste. Die müssen aufpassen, sie nicht zu viel nehmen von denen. Und für die ist tatsächlich ein Weissbrot gesünder als ein Vollkornbrot. Einfach nur ein bisschen zum Zeigen, es ist nicht für alle immer das gleiche Gut. Während für die einen auswärtige Ferien ein unnötiger Luxus sind, ist es für andere, für die Regeneration unerlässlich. Und es ist viel gesünder, als im Spital zu landen oder in einer Klinik oder vor einem Anwalt. Darum möchte ich einfach sagen, seien wir vorsichtig in der Beurteilung und in der Verurteilung von vielleicht ganz anderen Menschentypen, die in Freiheit und vor Gott andere Entscheidungen treffen und als richtig anschauen. Und heute geht es jetzt um ein Thema, das in der Bibel behandelt wird, das für uns zwar völlig nicht aktuell ist, das gibt es nämlich eigentlich in unserem Kontext gar nicht mehr. Aber wir können ganz ein wichtiges Prinzip für uns davon ableiten. Zur Zeit von Paulus, und die erste Bibelstelle, die ich gelesen habe, ist auch schon 1. Korinther 8 von Paulus. Zur Zeit von Paulus und von den ersten Christen hat es nämlich einen weit verbreiteten Götzendienst gegeben. Und man muss sich das mal vorstellen, praktisch jedes Tier, das geschlachtet worden ist, ist rituell geschlachtet worden und ist den Götzen dargebracht worden. Jetzt war es aber nicht so gewesen, dass man all die Tonnen von Fleisch alle auf den Götzenaltar gelegt hat und verbrannt hat, sondern mit nur einem Teil auf den Altar gelegt. Und der überwiegend aller grosse Teil von dem Fleisch, der aber den Götzen geweiht worden ist, der ist nachher zum Verkauf angeboten worden auf dem Markt. Und so hat man, wenn man daheim Fleisch essen wollte, auch als Christen, ist man eben auf den Markt gegangen und hat dort höchstwahrscheinlich Fleisch gekauft, das einem Götzen geweiht worden ist. Was soll jetzt ein Christen tun? Sollen sie trotzdem essen? Oder sollen sie prinzipiell kein Fleisch mehr essen, sondern nur noch vegane Eier? Wie wir letzte Sonntag gehört haben. Die gewissenhaften Christen, und vor allem die Judenchristen, nicht die, die vom Alten Testament hergekommen sind, die sind sich bewusst gesehen, wie scharf das Gott den Götzendienst verurteilt. Die haben gewusst, und so lesen wir es im Alten Testament, Gott will seinen Raum nicht mit Götzen teilen. Er verbietet unter Todesstrafe jeden Götzendienst. Und er befüllt die Ausrottung von aller Abgötterei in Kanaan. Nachher zu lesen, 2. Mose 20. 5. Mose 12 und so weiter. Und auch im Neuen Testament wird die Sünde genannt. Und zwar eine, eben der Götzendienst, der vom Reich Gottes ausschliessen. Und darum noch einmal die Frage, wie würdest jetzt du, wie hättest du denn reagiert, wie in diesem Dilemma, wenn du denn dort wärst gewesen? Jetzt muss man noch Folgendes sehen. Wir haben ja gar nicht den Hintergrund. Weißt du, es hat den Leute gegeben, die haben wirklich an die Götzen geglaubt. Und die haben vielleicht 10, 20 Jahre lang haben die in diesem Wissen auf dem Markt Fleisch gekauft, dass das Fleisch ist, das ihrem Gott geweiht ist. Und so haben sie das wie mit heimgenommen und haben das auch in dem Sinn daheim gegessen. Wir tun jetzt unseren Götz ehren, wenn wir das essen. Und jetzt kommen solche Leute, wenden sich ab von dieser Abgötterei, wenden sich Jesus zu. Und jetzt stellt euch mal vor, was das bedeutet, in dieser Situation wieder solches Fleisch zu essen. Das triggert sie. Die haben eine ganze Geschichte, einen ganzen Film läuft hier ab. Und wenn die Mühe haben, solches Fleisch zu essen, dann muss man das voll verstehen. Dann ist das viel krasser, wenn wir das jetzt für uns heute uns vorstellen. Und was sagt jetzt der Paulus? Der Paulus sagt zwar im 1. Korinther 10, sagt er, es gibt Dämonen, jawohl. Und die Dämonen, die stecken eigentlich irgendwo hinter diesen Götzen und dieser Weg von diesem Götzenopferfleisch. Und trotzdem sagt er, aber eigentlich wissen wir, es gibt nur einen Gott, der lebendige, dreieinige Gott der Bibel. Und so, und das werde ich jetzt wirklich direkt lesen aus der Bibel, 1. Korinther 8, 4 bis 8. Zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Doch nicht alle haben schon diese volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde. Und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen. Und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Also das ist seine Bemerkung dazu, Wort Gottes. Und was ich spannend fand, nicht, dass er es so formuliert hat, dass er gesagt hat, wir sind nicht weniger wert, wenn wir nicht essen. Also er geht eigentlich fast eher davon aus, es könnte, die Gefahr könnte bestehen, wir wären weniger wert, wenn man nicht isst. Und wir wären mehr wert, wenn man isst. Und das verneint er. Also ganz spannend. Wir können fast sagen, durch die Blumen sieht er eher den Weg, dass man wirklich darf essen, dass das reifere Verhalten ist. Man hat sich distanziert von diesen Götzen. Das kann ihm nichts mehr haben. Man darf davon essen. Das ist seine Ding, was er hier sagt. Grundsätzlich sieht also der Paulus kein Hindernis, mit gutem Gewissen und ohne Schaden von dem Fleisch zu essen. Und an einem anderen Ort schreibt er dem, wenn man auf dem Fleischmarkt ist, man soll gar nicht fragen, woher das jetzt das Fleisch kommt. Ob das jetzt eben auch so geweihtes Götzenopferfleisch, man soll gar nicht fragen. Und dann denke ich, das ist vielleicht auch ein guter Rat bei uns. Vielleicht müssen wir nicht alles immer hinterfragen, um uns nachher selber ein schlechtes Gewissen aufzulegen. Und vielleicht müssen wir auch nicht immer alles sagen. Das ist nämlich der ganz Nächste, nicht? Er sagt, wenn du bei einem Gastgeber bist, du bist eingeladen, es gibt Fleisch, dann ist das bedenkenlos. Und wenn du aber merkst, dass er vielleicht dich testen will und sagt, du, das Fleisch, das ist der Götzopferfleisch. Dann kommt es dann vielleicht ein bisschen darauf ab. Und das lesen wir jetzt gerade in den nachfolgenden zwei Versen, 1. Korinther 8, 9 bis 11. Da heisst es, doch, und das ist das, was ich schon gelesen habe, einleitend, doch, ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil. Das ist dann noch etwas Verrücktes, gell? Ein Fleischmärit, Fleisch kaufen aus dem Heimessen. Das ist noch selten. Aber dann sogar so in einem Ding innen, noch gerade direkt in dieser Vierteilnahme von diesem Fleisch essen. Und können sagen, dass ich bin frei in Jesus. Die Götze, für mich gibt es die nicht. Die Dämonen, die sind besiegt. Das ist dann noch ganz andere Kiste. Stell dir einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst. Und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugungen zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Ihr seht, für Paulus ist es wichtiger, an anderen zu denken, an den, der ein empfindliches Gewissen hat, als sich Freiheit rauszunehmen und damit anderen zur Anfechtung zu werden. Und so ist es auch Freiheit, eben, wenn wir wieder die Definition vor Augen haben von Wikipedia, so ist es auch Freiheit, eben ohne Zwang zu entscheiden, soll ich jetzt das machen vor den anderen, was ich dürfte machen, was ich auch vor Gott dürfte machen, oder soll ich das lassen, aus Rücksicht zu Menschen, die eine andere Geschichte haben und wo das für sie eine Anfechtung ist. Im gleichen 1. Korintherbrief geht es auch noch um andere Themen. Und ich habe gemerkt, dort geht es eigentlich genau um das gleiche Prinzip. Zum Beispiel das Zungenreden. Dort sagt Paulus, ihr dürft Zungen reden. Ihr dürft auch im Gottesdienst Zungen reden. Aber macht es in Öffentlichkeit im Gottesdienst nur, wenn auch jemand da ist, der tut auslegen. Und zwar tut Paulus da eben eine Freiheit geben, denen, die Zungen reden können. Aber er sagt, nehmt Rücksicht auf die, die das nicht verstehen. Oder das Gleiche beim Abendmahl, dass er sagt, das Abendmahl feiern in der Gemeinde. Aber so zu feiern, dass nicht die einen besoffen heimgehen und voll gefressen und die anderen haben Hunger und haben nichts verwünscht davon. Rücksicht nehmen in der Gemeinschaft. Und das ist eigentlich, ein bisschen, würde ich sagen, der zentrale Punkt, den ich heute weitergeben möchte. Dass wir, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, und das kann Gemeinschaft sein, hier, als Gemeinde, als Lieb Christi. Eine andere Gemeinschaft ist auch unsere Haushaltsgemeinschaft oder Gemeinschaft, die wir haben in unserem beruflichen Umfeld. Dass wir in dieser Gemeinschaft abwägen unsere Freiheiten mit dem Wohl von den anderen. Und so ist es eigentlich dann nicht erstaunlich, dass er in dem 1. Korinther, wo er von dem Götzenopfer redet, wo er vom Abendmahl redet, wo er vom Zungenreden redet, dass es eigentlich dort gipfelt beim Hohelied der Liebe. Wo er sagt, eben, ihr kennt es nicht, ich kann das Beste tun, das Frömmste tun. Und wenn ich die Liebe nicht habe zu meinen Mitmenschen, dann ist es nichts, nichts. Wir dürfen uns ohne Zwang für einen von den guten Wegen entscheiden. Immer innerhalb der Grenzen vom Wort von Gott. Und sie andere Menschen um uns, sollen wir eben eine Freiheit in dem Sinn einschränken, dass die Liebe grösser ist. Und ich werde euch hier zwei Beispiele geben. Wir haben eben ein Hauskreis, Weihnachtsessen, ein feines Essen und dann gibt es ein Gläschen Wein dazu. Und nachher haben wir, vor vielen Jahren ist das gesehen, haben wir während einer gewissen Zeit haben wir jemanden, und die Person die ist jetzt weggezogen, die wohnt weit weg von hier, die kennt ihr alle nicht mehr, darum darf ich es auch sagen. Die Person, die ist eben alkoholabhängig gewesen. Und dann ist das für uns selbstverständlich gesehen, dass wenn die Person dabei ist, dass wir dann etwas, was wir selbstverständlich dürfen, ins Gläschen Wein trinken, dass wir das aus Rücksicht zu dieser Person nicht machen. Ein anderes Beispiel könnte sein, das Thema gelegentlich eine feine Tubakpfeife rauchen oder eine Zigarre für Menschen, die nicht nikotinsüchtig sind. Ich bin einem Pastor begegnet, der kennt ihn auch nicht. Und das war ganz interessant. Er hat eine Tubakpfeife, und ich habe das noch nie gesehen, er hat eine Lesen-Tubakpfeife. Und ich könnte euch das vorstellen, wenn ihr jetzt hier am Lesen seid, vor der City oder was auch immer, und jetzt habt ihr hier die normale Tubakpfeife, dann könnt ihr gar nicht lesen, weil die Pfeife ist euch im Weg. Ne? Jetzt hat er eine Lesen-Tubakpfeife und die ist so lang. Und nachher kann er so da, das, was er lesen will, das Buch vortragen haben und kann hier lesen. Ist vielleicht meine Frau, vielleicht ein Geburtstagsgeschenk in zwei Jahren zum 50. Geburtstag. Ja, ich komme zum Schluss. Liebe und die Rücksichtnahme soll beidseitig sein. Das scheint mir eben auch noch wichtig. Es soll nicht nur in dem Sinn der, der vor Gott die Freiheit hätte, etwas zu machen, soll Rücksicht nehmen auf dieser, sondern auch diese, die vielleicht jetzt ein bisschen ein feineres Gewissen haben, dass die nicht einfach in ihrer Opferhaltung landen, sondern dass auch die eine gewisse Breite entwickeln und sagen, ja, ich habe jetzt mit dem Mühe, das ist jetzt, kann ich jetzt nicht einordnen, von meiner Biografie her. Aber dass auch von dieser Seite eine gewisse Toleranz und eine Liebe zur anderen Seite da ist. Und dann, wenn die Liebe und die Rücksichtnahme beidseitig da ist, und wenn wir noch bei Gott sind und die Freiheit können in Anspruch nehmen und uns auch immer wieder können Bindungen, die kommen sollten, mit Jesus können trennen, dann darf ein befreites Leben stattfinden, das uns Jesus sehnlichst wünscht. Und ein befreites Leben, wo man uns auch die Freude am Glauben darf ansehen. Nicht so wie der daheim gebliebene Sohn. Das war nicht ansteckend, das Leben so. Wir wollen doch ein ansteckendes Christsein leben. Wir wollen doch andere Menschen gewinnen, dass sie den Jesus aufhängen. Und dann kann es gelingen. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Oder vielleicht bei uns ist ganz andere Fragen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich möchte dir danken, dass du gestorben bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du der Sieger über alles bist, dass du Ketten kannst zerreissen, dass du uns Freiheit gönnst, dass du unser Leben willst erfüllen und erfreuen. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass du uns hilfst, dass wir die Optionen sehen, wo wir in Freiheit uns für die eine oder andere entscheiden dürfen. Und lass uns gelingen, dass wir gute Entscheidungen, heilsame Entscheidungen dürfen fällen. Segne du uns. Amen.